Wir bitten dich darum, dass das jetzt wahr wird, was wir gesungen haben, was wir gebetet haben in dem Lied, dass du zu uns sprichst, dass wir dich hören, dass du unser Leben veränderst, dass du unseren Glauben stärkst, dass du uns begegnest. Amen. Der heutige Text steht im 12. Kapitel des Matthäus-Evangeliums. Und es ist ein interessanter Abschnitt, ein Abschnitt, in dem es sich Widerstand der Pharisäer gegen Jesus steigert. So sehr steigert, dass Jesus etwas sehr, sehr Schwieriges sagt, etwas, was uns sehr zu schaffen macht, sagt. Er sagt, es gibt eine Sünde, die nicht vergeben wird. Die Sünde wider den Heiligen Geist, wie sie genannt wird. Davon handelt der heutige Text. Und ich habe diese Predigt benannt, die gefährlichste Art, Gott zu widerstehen oder Gott abzulehnen. Und das wollen wir miteinander anschauen. Anfangen tut der Text in Matthäus 12, Vers 22, mit einer Begebenheit, wo Jesus ganz mächtig wirkt und die Pharisäer sein Wirken dem Teufel zuschreiben. Ich lese die Verse 22 bis 24. Bitte die erste Folie, Bennett. Ein Besessener, der blind und stumm war, wurde zu Jesus gebracht. Jesus heilte ihn und der Mann konnte wieder reden und sehen. Die Menge war außer sich vor Staunen und alle fragten sich, ist er denn etwa der Sohn Davids? Als die Pharisäer das hörten, sagten sie, wisst ihr, wie der die Dämonen austreibt? Er tut es mit Hilfe von Beelzebul, dem Obersten der Dämonen. In einem Vers wird nur berichtet, dass Jesus einen blinden und stummen Mann heilt. Und Matthäus beschreibt das sehr interessant. Er beschreibt diesen Mann als besessen. Die Blindheit und Stummheit war das Resultat seiner Besessenheit von Dämonen. In unserer materialisierenden Zeit ist das eine ganz fremde Argumentation, oder? Wenn jemand blind ist, dann ist irgendwas im Auge kaputt oder im Hirn kaputt, irgendwas Materielles. Wenn jemand stumm ist, dann passt was nicht mit seinen Stimmbändern und wenn man das, irgendwelche Chemikalien, irgendwelche mechanischen Dinge oder was heilt, dann ist alles wieder in Ordnung. Und wir glauben eigentlich, dass es ein ganz großer Fortschritt ist, den wir haben seit damals, oder? Wo man das einer dämonischen Macht zugeschrieben hat. Ich möchte das sehr stark in Frage stellen, ob das ein großer Fortschritt ist. Wenn wir glauben, dass wir alles, was in der Welt passiert, auf das Materielle reduzieren. Die Bibel und Jesus und Gott tut es jedenfalls nicht. Jesus heilt diesen Mann. Und das ist in diesem Fall nicht nur das Funktionieren von irgendwelchen materiellen Dingen in Ordnung bringen, sondern in diesem Fall ist es auch eine Befreiung aus der Macht des Bösen, eine Befreiung von dem Teufel, eine Befreiung aus der Besessenheit von Dämonen. Und die Leute, die Menge, wie hier steht, auf die hat das gewirkt. Die Reaktion der Leute war die Frage, ist er denn etwa der Sohn Davids? Und das ist eine gute Frage, wenn man das sieht. Der Sohn Davids, das war ein Fachausdruck der Juden für den gottgesandten Retter, für den Messias, der das Volk Gottes, der die Menschen von Sünde, Unterdrückung, von Not, vom Bösen retten wollte und der sein Reich aufrichten wollte. Und genau das ist Jesus. Und dieses Wunder, das Jesus tat, war eine Demonstration dessen, wer er ist. Der Sohn Davids, des größten Königs der Juden. Der wirkliche König des Volkes Gottes. Der Herr. Der gekommen ist dazu, uns von all dem Bösen zu befreien. Der gekommen ist, uns aus der Macht die uns festhält im Bösen, frei zu machen und uns ganz heil zu machen, nicht nur im materiellen Sinn, nicht nur im physischen Sinn. Und die Pharisäer, das waren die damaligen geistlichen Führer der Juden. Ihre Interpretation ist eine ganz andere. Wisst ihr, wie er die Dämonen austreibt? Er tut es mit Hilfe von Beelzebul, dem Obersten der Dämonen. Sie sagen ihr letztlich, hilflos wie sie sind, Jesus ist ein Teufel. Jesus zeigt, begegnet diesen Menschen ganz deutlich, wer er ist. Und die Pharisäer schreiben dieses Wirken nicht Gott, sondern den Teufel zu. Und das ist eine sehr, sehr schlimme Art, mit Jesus umzugehen. Es ist eine sehr, sehr schlimme Art, Jesus abzulehnen und Jesus zu widerstehen. Und Jesus antwortet auf diese Feststellung der Pharisäer in den Versen 25 bis 37. Er sagt erstens 25 bis 99, es ist völlig unlogisch. Und er gibt uns drei Gründe dafür. Und in Versen 30 bis 32 sagt er, es ist sehr, sehr gefährlich. Es kann darin gipfeln, dass es zu einer Sünde wird, die nie vergeben werden kann. Und in Versen 33 bis 37 sagt er uns, es zeigt, wie ihr wirklich seid. Und dafür werdet ihr Rechenschaft ablegen müssen. Schauen wir es uns der Reihe nach an. Verse 25 bis 29. Ich lese es, die nächste Folie bitte. Jesus wusste, was sie dachten und sagte zu ihnen, jedes Reich, das mit sich selbst im Streit liegt, geht zugrunde. Und keine Stadt oder Familie, in der man miteinander im Streit liegt, wird bestehen bleiben. Wenn nun der Satan den Satan austreibt, liegt er mit sich selbst im Streit, wie kann sein Reich da bestehen? Und wenn ich die Dämonen tatsächlich mit Hilfe von Beelzebul austreibe, mit wessen Hilfe treiben dann eure eigenen Leute sie aus? Sie selbst sind es daher, die euch über euch das Urteil sprechen werden. Wenn ich die Dämonen nun mit der Hilfe von Gottes Geist austreibe, dann ist doch das Reich Gottes zu euch gekommen. Oder wie kann jemand in das Haus eines Starken eindringen und ihm seinen Besitz rauben, wenn er den Starken nicht vorher fesselt? Dann allerdings kann er sein Haus ausrauben. Das erste Argument ist in den Versen 25 und 26, der Teufel wird doch nicht so deppert sein und gegen sich selbst kämpfen. Das ist eigentlich logisch, oder? Im Krieg, wenn zwei Armeen gegenüberstehen und eine Armee macht Kriegsgefangene und schwächt damit die andere Armee, dann wird man die Kriegsgefangene, ich habe noch nie gehört, dass die Kriegsgefangene dann freigelassen ist, solange der Kampf währt. Wenn dann Frieden ist, dann werden Kriegsgefangene freigelassen. Aber solange der Kampf währt, dann wäre das das Blödeste, was ein Herr tun könnte. Und Jesus sagt, euer Argument ist extrem unlogisch. Der Satan könnte nicht bestehen, wenn er sich selbst bekämpfen würde. Das zweite Argument ist, ihr treibt doch selbst Dämonen aus. Wie ist es bei euch? Mit welcher Macht macht ihr das? Jesus gibt keine Antwort. Er lässt die Pharisäer überlegen. Dämonenaustreibung war damals etwas fast Übliches. In dem Bewusstsein, dass es eine Welt über die materielle hinaus gibt. Und dass diese über die hinausgehende Welt einen sehr bestimmenden Einfluss auf unser Leben hat, haben auch die Pharisäer versucht, Dämonen auszutreiben, um in den Herrschaftsbereich Gottes zu kommen. Und das ist das, was Jesus hier sagt. Wenn ich die Dämonen mit der Hilfe des Geistes Gottes austreibe, dann ist das Reich Gottes, der Herrschaftsbereich Gottes, nahe zu euch gekommen. Und das dritte Argument ist, um jemanden zu befreien, muss man stärker sein als der, der den Befreiten, den zu Befreienden gefangen hält. Und er bringt das Beispiel eines Hausbesitzers, der das, was in seinem Haus er besitzt, hält und den man berauben will. Und er sagt, den Hausbesitzer muss man doch zuerst fesseln oder gefangen nehmen, bevor man ihm was wegnehmen kann. Und Jesus sagt damit, ich bin stärker als der Teufel. Ich bin stärker als der, der irgendjemanden festhält. Ich bin stärker als all das Böse, was vom Teufel kommt. Ich kann den Teufel fesseln, binden, weil ich stärker bin und weil ich euch befreien möchte. Wir sehen also, das Argument der Pharisäer ist völlig unlogisch. Es ist eigentlich dumm. Es ist die letzte panische Reaktion und Hilfe, ein Hilfeschrei und eine Ausrede, weil ihr Plan nicht aufgeht. Sie wollen ja Jesus beseitigen, wie wir letzten Sonntag gehört haben im Vers 14. Die Pharisäer jedoch fassten, als sie die Synagoge verließen, den Plan, Jesus zu beseitigen. Aber es ist nicht nur dumm. Es ist gefährlich, die Verse 30 bis 32. Wer nicht auf meiner Seite steht, ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, zerstreut. Darum sage ich euch, jede Sünde, ja sogar jede Gotteslästerung kann den Menschen vergeben werden. Wenn aber jemand den Heiligen Geist lästert, wird ihm nicht vergeben werden. Auch dem, der etwas gegen den Menschensohn sagt, kann vergeben werden. Wer aber gegen den Heiligen Geist redet, dem wird nicht vergeben werden, weder in dieser Welt noch in der kommenden Welt. In Jesu Weltbild, im biblischen Weltbild, gibt es einen Kampf auf der Erde, einen geistlichen Kampf. Einen Kampf des Teufels, der Fürst dieser Welt ist, gegen Jesus, der sein Reich aufrichten möchte. Und in diesem Kampf gibt es keine neutrale Zone. Das ist das Erste, was Jesus hier sagt. Wer nicht auf meiner Seite steht, ist gegen mich. Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Eine der größten Lügen unserer Zeit ist, dass wir im neutralen Bereich stehen. Wir brauchen Gott nicht. Aber wir sind auch nicht für den Teufel. Wir sind nicht auf der Seite Gottes, aber wir können ohne Gott gut leben. Jesus sagt hier, das stimmt nicht. Ihr seid entweder auf meiner Seite oder ihr seid gegen mich, auf des Teufels Seite. Entweder sammelt ihr Menschen für mein Reich oder ihr zerstreut sie, ihr bringt sie weg davon. Und letztlich ist das in die Hölle. Und wenn wir Jesu Gottes Wirken sehen und hören und nicht reagieren, dann sind wir schon gegen ihn. Und das ist gefährlich. Das ist nicht die Sünde gegen den Heiligen Geist. Aber das kann zu einer Sünde gegen den Heiligen Geist führen. Das kann zu einer Sünde führen, die nicht vergeben werden kann. Und ich kenne keinen Christen, dem das nicht Angst macht. Und dazu ist diese Stelle nicht da. Die Stelle ist nicht dazu da, uns Angst zu machen. Sündenvergebung ist ganz zentral in der Bibel, im Reich Gottes, in diesem Kampf zwischen Jesu Reich und Satans Reich. Ohne Sündenvergebung gibt es keine Chance, zu seinem Reich zu gehören. Wir alle brauchen Sündenvergebung. Was ist dann diese Sünde gegen den Heiligen Geist, die nicht vergeben werden kann? Und Jesus sagt hier, es können alle Sünden vergeben werden. Man kann sogar gegen Jesus reden. Man kann gegen Jesus sein, weil man sich gegen ihn wehrt, weil er einem nicht passt, weil man nicht kapiert, wer er ist. Das ist vergebbar. Wenn man dann, wenn die Erkenntnis kommt, wer Jesus ist, wozu er gekommen ist, umkehrt, um Vergebung bittet, ihm Dank dafür, dass er gekommen ist, uns daraus zu befreien, uns zu zeigen, wer er ist. Und wir müssen uns fragen, wie kommen wir zu dieser Erkenntnis, wer Jesus ist? Und ich sage euch, aus euch selbst könnt ihr nicht dazu kommen. Dazu braucht es den Heiligen Geist. Jesus sagt das einmal, ich habe nur eine Stelle rausgesucht, in Johannes 16, in seinen Abschiedsreden, die Verse 8 bis 14. Ich habe sie euch aufgeschrieben. Bitte die nächste Stelle. Und wenn er kommt, und er ist der Heilige Geist, wird er der Welt zeigen, dass sie im Unrecht ist. Er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Er wird ihnen zeigen, worin ihre Sünde besteht, darin, dass sie nicht an mich glauben. Er wird ihnen zeigen, worin sich Gottes Gerechtigkeit erweist, darin, dass ich zum Vater gehe, wenn ich euch verlasse und ihr mich nicht mehr seht. Und was das Gericht betrifft, wird er ihnen zeigen, dass der Herrscher dieser Welt verurteilt ist. Und dann in Vers 14, er wird meine Herrlichkeit offenbaren, denn was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Der Heilige Geist bewirkt in uns, dass wir erkennen, dass wir Sünder vor Gott sind, dass wir vor Gott nicht bestehen können, ohne dass Sündenvergebung passiert, ohne dass jemand für unsere Schuld bezahlt. Der Heilige Geist bewirkt in unserem Leben, dass wir erkennen, dass Jesus für diese Sünde bezahlt hat am Kreuz. Und dass er dadurch Gerechtigkeit bewirkt hat. Dass wir diesen nicht verdienen, aus Gnade gerecht gesprochen sind. Der Heilige Geist kann uns nur erklären, dass es ein letztes Gericht geben wird, bei dem wir nur bestehen können, wenn wir auf der Seite Jesus sind. Und nicht zuletzt kann uns nur der Heilige Geist Jesu Herrlichkeit zeigen, wer Jesus ist, dass er nicht nur ein wunderbarer, herrlicher Mensch war, der tolle Sachen gemacht hat, sondern dass er der Mensch gewordene Sohn Gottes ist. Das bewirkt der Heilige Geist. Und der Heilige Geist zeigt uns das alles. Und wenn wir Nein dazu sagen, wenn wir nachhaltig Nein dazu sagen, dann kann das nicht vergeben werden. Wenn der Heilige Geist uns überzeugt, wie Jesus uns retten möchte und wer er ist und wie wir in sein Reich kommen können, und wir sagen Nein dazu, dann ist das die sogenannte Sünde wider den Heiligen Geist. Der Heilige Geist versucht uns von Jesus zu überzeugen, zeigt uns unsere Sündhaftigkeit und die Folgen und Jesu Herrlichkeit und Opfer für uns. Wann wir Ja sagen, ich kenne Menschen, die haben jahrelang mit dieser Frage gerungen. Und jahrelang hat Gott in seiner großen Geduld versucht zu überzeugen und immer wieder zu überzeugen und weiter gewirkt. Aber irgendwann einmal ist Schluss. Es gibt eine Stelle im Hebräerbrief, die von dieser Sünde wider den Heiligen Geist handelt, die das auch beschreibt. Hebräer 6, Vers 4. Wenn nicht, bitte die Folie. Denn eines steht fest, wenn einem Menschen einmal die Augen für die Wahrheit geöffnet wurden und er die Gnade kennengelernt hat, im Hebräischen steht, geschmeckt hat, die Gott schenkt, wenn er Anteil am Heiligen Geist erhalten und Gottes wunderbares Wort und die Kräfte der kommenden Welt geschmeckt hat, kennengelernt hat und sich dann bewusst von Gott abwendet, ist es unmöglich, ihn erneut zur Umkehr zu verhelfen. Mit seinem Verhalten kreuzigt er zum eigenen Verderben den Sohn Gottes noch einmal und setzt ihn von Neuem der öffentlichen Schande aus. Wenn du hier sitzt und das hörst, bist du mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht jemand, der diese Sünde begangen hat. Weil dich zieht noch der Heilige Geist. Wenn du nicht schon Gottes Kind bist, noch am Ringen bist, wer Jesus ist, und hier sitzt und das hörst, was ich sage, dann bin ich mir ganz sicher, du brauchst dir keine Sorge machen, dass du die Sünde wieder den Heiligen Geist begangen hast. Der Heilige Geist wirbt noch um dich. Der Heilige Geist möchte dich noch gewinnen. Und es ist, glaube ich, falsch, darüber nachzudenken, wer die Sünde den Heiligen Geist begangen hat und ob man selbst die Sünde den Heiligen Geist begangen hat oder nicht. Die Bibel sagt uns nichts darüber, wie wir das beurteilen können, wie wir das vor allem im Herzen eines Menschen beurteilen können, wann er genug vom Heiligen Geist gehört hat, dass es Schluss ist. Unsere Sache ist nicht dieses Beurteilen. Unsere Sache ist uns öffnen dem Heiligen Geist. Unsere Sache ist, das Wirken Jesu auf uns wirken zu lassen. Uns die Frage zu stellen, ist er wirklich der Sohn Gottes, der mich von all dem befreien kann, was mich belastet und der mir ein Leben schenken kann, wozu ich geschaffen bin? Ist er der Retter? Ist er der Sohn Davids, wie es die Menge gesagt hat? Und das müsst ihr euch fragen. Und ihr müsst Gott bitten darum, dass er euch Jesus zeigt und euch sein Evangelium offenbart. Und was er für euch getan hat und was er für euch tun will, offenbart. Gehen wir weiter in den letzten Versen von 33 bis 37. Schließt Jesus seine Antwort auf die Pharisäer mit einem Absatz, wo er sagt, das, wie ihr reagiert, zeigt, wie ihr in eurem Innersten seid, ist selbst offenbar und zeigt, wie wir sind. Ich möchte es vorlesen. Wenn ein Baum gut ist, sind auch seine Früchte gut. Ist ein Baum jedoch schlecht, dann sind auch seine Früchte schlecht. An den Früchten erkennt man den Baum. Ihr Schlangenbrut, wie solltet ihr auch Gutes reden können, wo ihr doch böse seid? Denn wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil sein Herz mit Gutem erfüllt ist. Ein böser Mensch dagegen bringt Böses hervor, weil sein Herz mit Bösem erfüllt ist. Ich sage euch, am Tag des Gerichts werden die Menschenschaft Rechenschaft ablegen müssen über jedes unnütze Wort, das sie geredet haben. Denn aufgrund deiner Worte wirst du freigesprochen werden und aufgrund deiner Worte wirst du verurteilt werden. Diese Verse sind ein frontaler Angriff gegen die Pharisäer. Er nennt die geistlichen Führer Israels ihr Schlangenbrut. Politisch ziemlich unkorrekt, ziemlich brutal. Und er sagt, euer Reden ist eine Folge dessen, dass ihr im Herzen böse seid, im Herzen schlecht seid. Das, was ihr sagt, kommt von innen heraus. Wir haben schon gesehen, das Herz der Pharisäer war nicht an Jesus interessiert. Er hat ihre Macht gestört. Er hat ihren Einfluss gestört. Er hat ihre Welt ins Wanken gebracht. Er hat ihr für sie selbst zurechtgerichtetes Leben gestört. Er hat ihr Weltbild durcheinander gebracht. Sie wollten nicht wirklich wissen, wer Jesus ist. Sie wollten nicht wirklich wissen, ob er der Messias ist. Ob er der Sohn Davids ist, ob er Gott ist. Er hat sie eigentlich in ihrem Leben gestört. Und sie haben gewusst, wenn er die Herrschaft aufrichtet, dann wird mein Leben anders. Das ist die Sünde schlechthin. Wenn wir uns um Gott nicht scheren, der uns geschaffen hat, wenn wir dem Schöpfer sagen, das interessiert mich nicht, was du willst, ich möchte mein Leben leben. Ich möchte meine Wünsche erfüllt haben. Dann ist das Sünde. Dann ist das die Sünde. Und Jesus sagt deshalb abschließend, dafür werdet ihr am Gericht, am jüngsten Tag des Gerichtes Rechenschaft ablegen müssen. Und er sagt, für diese ganze Geisteshaltung und jedes Wort, was er aus dieser Geisteshaltung heraus spricht, werdet ihr gerichtet werden. Und es ist eine strenge Warnung. Für uns stellt sich die Frage, wo wir uns gegen Jesus stellen, oder? Wo wir uns dem widersetzen, was uns der Heilige Geist sagt. Wo wir nicht hören wollen, was Jesus von unserem Leben möchte. Vielleicht auch deshalb, weil er unser Leben, unsere Vorstellungen davon, unser Weltbild, unsere Wünsche stört. Ich glaube, wir alle haben immer wieder so Bereiche in unserem Leben, die wir am liebsten vor Gott wegschließen wollen. Wo wir nicht wollen, dass er dreinredet, dass er hineinredet, dass er befreit. Ich kann nur sagen, mit dem, was Jesus gesagt hat, es ist dumm, wenn wir das tun. Es ist unlogisch und dumm. Wenn der Schöpfer in unser Leben hineinreden möchte, ein Schöpfer, der auf die Welt kommt, um sein Leben für uns zu geben, weil er uns liebt, dann ist das Dümmste, was wir machen können, nicht darauf zu hören. Weil es das Gegenteil ist von dem, was wir glauben. Er will uns nicht das Leben nehmen, sondern das Leben geben. Er will uns befreien von irgendwelchen Gebundenheiten. Aber es ist nicht nur dumm, es ist auch gefährlich. Nicht, weil wir die unvergebbare Sünde tun oder nicht nur deshalb, sondern weil es uns von Jesus wegbringt, weil es uns von Rettung wegbringt, weil es uns von Nachfolge wegbringt, weil es unseren Glauben stört. Und wir werden Rechenschaft dafür geben müssen. Ich möchte gern, dass wir zum Abschluss darüber nachdenken, wo der Heilige Geist in unser Leben spricht, dass wir uns ihm öffnen, dass wir einen Lebensbereich ihm übergeben, den wir eigentlich gern für uns behalten möchten. Dass wir auf ihn hören und dass wir den Widerstand aufgeben gegen das Wirken des Heiligen Geistes und gegen sein Reden. Nehmen wir uns eine Minute Zeit der Stille und ich werde dann mit einem Gebet schließen. Himmlischer Vater, ich bin dir so dankbar dafür, dass du nicht irgendwo ferne draußen bist und dich nicht zu erkennen gibst, sondern dass du zu uns reden möchtest durch deinen Heiligen Geist, dass du durch dein Wort zu uns redest, dass du durch Jesus zu uns geredet hast und dass dein Heiliger Geist uns dein Wort und Jesus nahe bringt. Vielen, vielen Dank dafür und danke für die Schätze, die darin verborgen sind. Und Herr, ich bitte dich um Hilfe, dass wir dieses Reden hören können. Ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, unser Herz zu öffnen und alle Lebensbereiche zu öffnen und dich dort hineinreden lässt und dich dort hineinwirken lässt, dass wir wachsen in Nachfolge, in Glaube, in Liebe, in Hoffnung, dass wir dir näher kommen, dass wir mehr von dir beherrscht werden, anstatt von irgendetwas anderem, irgendjemand anderem. Bitte ich darum, dass du uns mehr und mehr rettest. Und ich danke dir für die Gnade. Ich danke dir dafür, dass Versagen durch das, was dein Sohn getan hat, nicht fatal ist. Danke, dass wir dem jüngsten Gericht entgegengehen können im Vertrauen auf das, was Jesus getan hat. Dass dort alle Schuld durch Jesus bezahlt ist. Bitte ich darum, dass wir uns glaubend an dich wenden können und dir unser ganzes Leben geben können. Amen.